No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo Alex, grüß dich. Endlich sehen wir uns.
Servus Simone. Ja, lange Zeit haben wir uns nicht gehört.
Ja, spannendes Thema heute. Also eins meiner Lieblingsthemen, wenn man so über die vielen Mythen im Sport und Sportgetränke nachdenkt, ist das Thema Wasser. Also wenn man es mal aufs Einfachste runterbricht, doch ganz spannend, oder?
Ja, für mich vor allem ein bisschen verwirrend, weil ich habe ja Sport betrieben und mache das, was mir Spaß macht, aber es hat halt immer geheißen, mehr trinken, ja, und es war immer reines Wasser eigentlich angesagt. Ich bin ja aus einer Zeit oder komme aus einer Zeit, wo das erst begonnen hat mit Elektrolyten, die du dir dann selbst noch angerührt hast, damit sie ja schmecken. Aber also wir haben ja schon im Vorgespräch einiges gehört, deswegen auch für mich so interessant dieser Podcast. Was heißt denn eigentlich Hydration? Was ist Wasser und das Mikrobiom? Ja? Und was bedeutet das ganz konkret für den Darm auch oder für unser Mikrobiom?
Ja, also generell logischerweise eine hydrierte Schleimhaut. Also wir haben ja sehr viele Schleimhäute am Mensch oder im menschlichen Körper, die natürlich davon abhängig ist, wie gut hydriert sie ist, also damit sie auch viskos ist und in weiterer Folge natürlich auch für unsere richtigen Bakterien das ideale Umfeld mehr oder weniger bietet. Also wenn wir
brauchen eine Feuchtigkeit, kann man jetzt sagen.
Genau.
Hydration, ja, schönes Wort, ist Flüssigkeitszufuhr, ja, oder?
Ja.
Klingt
genau.
Halt lässig, ne? Heute genau. Ist überall Hydration, ja.
Ja, Hydration, ganz entscheidend, wenn wir über das Darmmikrobiom denken, eben auch die Viskosität für die Schleimhäute, damit die guten Bakterien dort auch anhaften können. Man nennt das Adhärenz, also die haften sich ja gerne wo an. Und wir werden im Winter, spannend, ja nicht primär deswegen krank, weil die Luft kalt ist, sondern weil sie trocken ist. Weil umso kälter Luft ist, umso trockener, dann Heizungsluft in beheizten Räumen und so weiter, unsere Schleimhäute trocknen aus. Und dadurch haben die guten, quasi die Schutzbakterien, nicht mehr so viele Möglichkeiten auch anzuhaften und wir öffnen mehr oder weniger auch den Viren und anderen Bakterien Tür und Tor. Also einfach erklärt. Aber wenn die Oma in Zukunft sagt, bitte anziehen, es ist kalt, dann bitte zurückgeben. Na, die Kälte an und für sich ist es ja nicht.
Ja, jetzt sagst du, okay, Flüssigkeit, wir müssen die feucht halten, hat natürlich jetzt mit Trinken für die Nase relativ wenig zu tun, ne? Sondern nur.
Nein, schon auch. Also die Hydration von Schleimhäuten ist abhängig davon, wie viel wir trinken. Ganz, ganz klar auch diese Korrelation.
Und das, was ja uns so lang gesagt worden ist, ihr müsst mehr Wasser trinken. Nicht die ganzen Safteln und dort und da, mehr Wasser trinken. Und da hast du mir ja abgeholt, wo ich mir dann gesagt habe, aber da sollten eigentlich Elektrolyte drin sein, also reines Wasser. Auf der anderen Seite haben wir ein Glück in Österreich, muss man ja auch dazu sagen, das Leitungswasser ist ja per se nicht schlecht, oder?
Kommt ganz drauf an, wo wir hinschauen, aber natürlich jetzt global gesehen sind wir da absolut noch im Paradies. Also unsere Wasserqualität ist enorm gut und in Teilen von Österreich, ich meine, wir beide sind Kärntner, wir haben Trinkwasserqualität in Seen. Das heißt, das gibt es ja auf der ganzen Welt nirgendwo und das ist natürlich schon ganz was Besonderes und das sollte man auch zu schätzen wissen. Aber wenn wir jetzt wieder auf dieses nur Wasser zurückkommen, da spreche ich ja vor allem auch im sportlichen Kontext immer davon, dass ja, wenn wir schwitzen wir ja nicht nur Wasser. Also wir kennen das, der eine verliert sehr viel Natrium, dann hat man am schwarzen Shirt auf einmal lauter weiße Ränder. Und das ist genau das, was dann auch entscheidend ist, dass wieder rückgeführt werden sollte. Das heißt, wenn wir unter Belastung sehr viel schwitzen, ist es natürlich auch entscheidend, dass wir auch genügend Elektrolyte und dazu gehört eben ein Magnesium, ein Calcium, ein Kalium, ein Chlorid und eben auch ein Natrium, das heißt alle Elektrolyte, rückführen. Und deswegen sage ich dann halt oft, ja, Wasser ist eh fein, aber eigentlich zu wenig, weil um dann quasi die Verteilung in die Zelle, weil ja, wir brauchen das ja auch in der Zelle gewährleisten zu können, da braucht der Körper eben Elektrolyte. Und ohne Elektrolyte bleibt Wasser eher extrazellulär. Und also wenn man dann im ganz Hardcore-Kontext spricht, schwemmt es einen auch wirklich auf und man wird immer durstiger. Also wenn du bei einem Marathon, für den du vielleicht 5 oder 6 Stunden brauchst, nur reines Wasser trinkst und das literweise, ja, dann kann das sogar gefährlich werden.
Ja, das hast du erzählt. Aber mir geht es jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, was ja mich verwundert hat im Sport, ja, wissen wir, du schwitzt, du musst das irgendwie nachfüllen, du brauchst die Elektrolyte. Aber du sagst ja auch im normalen Leben, also wenn ich jetzt sage, ich gehe arbeiten oder ich verbringe einen Tag zu Hause, soll ich schauen, dass ich regelmäßig meine Elektrolyte, nicht nur reines Wasser trinke. Ist das richtig?
Ja, genau. Also wir wissen ja auch hier, also ich meine, auch die Nichtsportlerzelle hat genau den gleichen quasi Mechanismus. Und natürlich, wenn wir in der Früh aufstehen und uns ordentlich rehydrieren wollen, weil dann haben wir im Idealfall 8 Stunden oder so geschlafen und man schwitzt ja auch in der Nacht und so weiter, wäre es halt natürlich ideal, wenn man gleich, wenn man aufsteht, ein bisschen auch etwas zu sich zu nehmen. Und da ist es natürlich auch ganz, ganz entscheidend, dass wir hier Elektrolyte bedenken. Ich meine, die meisten Menschen nehmen Elektrolyte basismäßig natürlich auch über die Nahrung zu sich. Aber wenn wir jetzt auch so in die Empfehlung gehen, also um wirklich gut rehydriert zu sein, es reicht schon ganz wenig, also eine Prise Salz, man kann sich das ja auch selber anrühren und so weiter, dann wäre das schon auch quasi durchaus dienlich. Und vor allem natürlich auch in höheren Belastungsphasen, also wenn man Stress hat oder im Hochsommer, schwitzt ja auch jeder von uns mehr ohne Sport. Und dann bitte auch immer dran denken, das ist natürlich jetzt wieder so die Hardcore-Version, aber wenn man ganz starken Durchfall hat oder Erbrechen, dann verliert man sehr, sehr, sehr viele Elektrolyte. Und da ist es wirklich entscheidend, dass man Elektrolytlösungen zu sich nimmt mit genügend Mineralsalzen.
Allgemein, jetzt haben wir von uns in Kärnten geredet, aber auch wenn ich da in der Nähe von Wien wohne, ist Leitungswasser eigentlich neutral bei uns oder müsste ich es vorher messen, ob da irgendwelche Mikroplastikchlorierung oder Pestizidrückstände oder was auch immer drin ist? Oder ist das sowieso bei uns gar nicht erlaubt, weil es Messungen gibt? Oder muss ich mir selber einen Filter einbauen, weil da gibt es ja alle möglichen Freaks, die das Leitungswasser schon vorab behandeln? Oder ist das bei uns jetzt immer Auswirkungen auf den Darm oder aufs Mikrobiom überhaupt nicht notwendig?
Naja, ich meine, wie du vorher schon gesagt hast, wir haben hier sehr hohe Qualitätsstandards, sehr hohe Hygienestandards und eine hohe Qualität, Quellen aus den Bergen und so weiter. Aber ich meine, da gibt es schon auch Dinge, die durchaus kritisch teilweise zu beurteilen sind. Man weiß, dass eben auch unterschiedliche Regionen unterschiedliche Wasserqualitäten haben und so weiter. Und also grundsätzlich, das, was uns gesagt wird und was auch der Standard sein sollte, müsste man sich grundsätzlich keine Gedanken machen. Also Mikroplastik ist in Spuren messbar, ja. Pestizide ist in Spuren messbar. Also solche Dinge sind nachweisbar, aber eben es gibt bestimmte Grenzen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ist das vielleicht aber trotzdem schon zu viel? Weil natürlich auch unterschiedliche Belastungen zusätzlich etwas verändern können. Und dann ist es natürlich schon auch ein kritischer Punkt. Und der Effekt aufs Darmmikrobiom, ja, der ist durchaus plausibel. Aber grundsätzlich, also bei uns in Österreich wirklich noch, wir sind im gesegneten Land. Aber wenn man jetzt dran denkt, dass man längere Zeit zum Beispiel im Ausland ist, sehr viel chloriertes Wasser trinken muss.
Das schmeckt man ja.
Aber es ist auch sehr schwierig. Und da habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ich war mal eine Zeit lang in Asien und dann in Australien und habe Rennen gemacht und habe meine Probiotika, also mein Omnibiotik, immer in Wasser aus der PET Flasche natürlich angerührt. Und das hat viel schneller eine andere Farbe gehabt und anders gerochen, als ich von mir zu Hause gewohnt war. Also wenn ich das nur dann quasi ein bisschen stehen gelassen habe, nicht gleich nach der Minute getrunken habe, dann hat man das wirklich gemerkt. Und da sieht man auch schon die Unterschiede, wie dann auch natürlich unsere probiotischen Bakterien darauf reagieren. Also werden auch die Bakterien in unserem Darm oder in unserem Mundraum und so weiter darauf reagieren. Ah.
Das hat's ja auch geheißen, also zumindest wurde es mir mal gesagt, dass man aufpassen soll, wenn du einmal wo bist und da Wasser mitnimmst, eben oft in südlichen Ländern, wo du dann so ein Sixpack mit stillem Wasser kaufst, dass die Bettflaschen alles andere als gut sind. Ja, ich meine, es ist natürlich bequemer, als wie Glasflaschen mitzunehmen, manchmal kriegst du gar keine, ja, aber das ist eine andere Qualität, oder? Das Wasser verliert dann Energie in diese, und wenn es warm ist, wahrscheinlich gibt es noch Mikroplastik ab, oder weiß man da was?
Genau, also das weiß man definitiv. Also ich würde überhaupt keine Plastikflasche mehr oder weniger irgendwo in der Sonne stehen lassen. Das braucht man nur selber mal angreifen. Also wenn man irgendeine Plastikflasche eine Zeit lang in der Sonne stehen lässt, dann merkt man auch rein, wenn man sie angreift, wie sich das Plastik verändert. Und da gibt es durchaus Messungen, dass dann eben der Mikroplastikgehalt höher ist. Und Mikroplastik ist ein zunehmendes Problem. Also Mikroplastikbelastung im Darm ist durchaus ein Problem fürs Mikrobiom, für unsere gesamte Gesundheit. Das heißt, das wird immer mehr, weil alles ist verpackt, alles ist irgendwo mit Plastik. Wieder zurück nach Asien zu kommen, ist bei uns ja nicht ganz so schlimm, aber überlege mal, wie da alles verpackt ist. Jedes einzelne Teil zusätzlich.
Fängt bei uns leider auch schon an. Also wenn du Gemüse oder wo in einem Supermarkt kaufst, ist ja oft gleich, ich weiß nicht, von wem ich es habe. Ich glaube, wahrscheinlich eh von dir, dass wir in der Woche eine Kreditkarte zu uns nehmen.
Ja, das habe ich dir mal geschickt, genau.
Ja,
das ist schräg. Da gab es mal eine Studie und das ist halt schon enorm, wenn man sich so eine Kreditkarte anschaut. Das ist ja dann nicht so wenig und so klein. Das heißt, vielleicht gibt es dann irgendwann Lösungen, dass es auch gute Bakterien gibt, die da dienlich sein können, indem sie das verstoffwechseln. Wer weiß.
Was haltest du davon, wenn man das Wasser aktiviert? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Ich weiß noch, wie ich mit meinem Hirnforscher gearbeitet habe, hat er so Ideen gehabt, dass er das irgendwie gedreht und in Bewegung gehalten hat, das Wasser in Glas abgefüllt hat und das war messbar mit mehr Energie vorhanden. Ich habe auch ganz schräge Sachen gesehen bei uns in Kärnten, in Siebenbrünn heißt das, Maria Siebenbrünn, eine Heilquelle, die kommt von der Rückseite, glaube ich, Dobratsch runter, dreht sich, weiß ich wie oft, rinnt, weiß ich wo durch, also ich kann das jetzt nicht genau erklären, aber auf alle Fälle fahren dort Leute hin mit Glasflaschen und füllen ehrlich das Wasser ab. Das habe ich also in Österreich noch nie gesehen.
Doch, da gibt es ein paar so Orte und natürlich, also so wie du gesagt hast, ihr habt das auch gemessen. Wir kennen da ja hexagonal, Cluster und so weiter. Also da gibt es ja unterschiedliche Formen. Und natürlich gibt es da auch ein bisschen eine Wissenschaft dahinter, die sich das anschaut, wo man aber sagen muss, das ist kein Wundermittel per se. Aber man sieht schon quasi Unterschiede. Aber ob das jetzt quasi so hochenergetisch ist, weil was heißt denn das? Was heißt hochenergetisch oder aktiviert? Das sind natürlich oft alles Wörter, die ein bisschen dann auch so ins Esoterische geschoben werden. Ich glaube, wir sind sehr gut daran, wenn man die Qualität des Wassers bedenkt und beurteilt, so wie du auch gesagt hast, eben die PET-Flasche eher nur, wenn
es dringend notwendig ist. Aber wo kriegst du das noch? Jetzt, ganz ehrlich, wir reden ja oft, was man uns bei einer Tankstelle, wenn du viel unterwegs bist, da reinziehst. Ja? Ist ja schon einmal schwer, eine Nahrung zu bekommen, die sinnvoll ist. Aber wenn du jetzt ein Wasser willst, also ganz, ganz selten, jetzt sage ich die Marke nicht, ich weiß gar nicht, wie die, ich wüsste schon, wie sie heißt, dieses Gerolsteiner kriegst du ja in Deutschland in einer Glasflasche an Tankstellen. Ja.
Ja, ich sehe es jetzt immer mehr. Also mir kommt
Glasflaschen kommen wirklich.
Glasflaschen immer mehr, vielleicht jetzt nicht auf der Tankstelle, aber generell immer mehr. Und man muss sich da selber oft bei der Nase packen. Ich glaube, selber auch eine Glasflasche mitzunehmen wäre ja auch schon hilfreich. Also, dass man auch ein cooles Geschenk kriegen wir ja auch immer alle mal irgendwo geschenkt. Und das macht durchaus Sinn. Und dann eben versuchen, dass man eben vielleicht nur unter Anführungsstrichen Leitungswasser bekommt. Wir in Österreich, wie gesagt, haben ja die Möglichkeit und dann ist das auch eine gute Sache. Wenn man auch auf Flughäfen schaut, das wird ja immer mehr, dass diese Trinkbrunnen dann auch bereitstehen.
Zum selber auffüllen. Ja.
Aber nochmal zum aktivierten Wasser. Also ich möchte schon sagen, das ist durchaus, hat sicherlich auch in die eine oder andere Richtung seine Berechtigung. Wir dürfen da aber keine Heilversprechen erwarten und auch natürlich müssen wir da ganz klar bei einer Evidenz bleiben. Und das Wesentlichste ist eben die Qualität. Und wenn wir dann in weiterer Folge über Inhaltsstoffe nachdenken, natürlich auch, weil was ist denn in Heilquellwasser enthalten? Mineralsalze, also da gibt es ja in Österreich ganz wunderbare Quellen, die das anbieten. Da haben wir ganz viele Marken, die das dann natürlich auch als Mineralwasser auf den Markt bringen. Und die meisten sind ja gar nicht mineral, also im Sinne von, dass es blubbern muss, also dass es wirklich quasi so das klassische Mineralwasser ist. Es wird ja teilweise auch beigesetzt.
Was ist das klassische Mineralwasser? Weil das habe ich mir auch gefragt. Ja,
ja, das ist jetzt eher eine gute, also naja, die meisten von uns haben doch Mineralwasser als prickelnd im Kopf, oder?
Und genau, genau.
Eigentlich, ja, aber eigentlich die meisten Quellwasser, die wir in Österreich prickeln, so vorfinden, ja, sind eigentlich still.
Und die es gibt dann, ich habe immer gedacht, dass da was zugesetzt ist, aber es gibt natürliche Kohlensäure. Schon,
ja, minimal, aber das prickelt natürlich, glaube ich, nicht so massiv, wie wir das kennen von dem zugesetzten Sprudel sozusagen.
Aber prinzipiell sagt man ja, du solltest eigentlich jetzt kein Soda trinken oder zu viel Sprudel, oder?
Ja, genau.
Ist definitiv nicht ideal.
Ja, und vor allem eben für diese ganzen empfindlichen Därme sollte man das wirklich weglassen, weil das hat dann oft einen zusätzlich massiven stressigen Effekt.
Oder?
Das bläht, das bringt Verdauungsbeschwerden mit sich. Und Mineralwasser, ich meine, da gibt es ja ganz, ganz, ganz genaue Termini, was ein Tafelwasser ist, was ein Mineralwasser ist. Das ist ja rechtlich ganz genau definiert, wie viel gelöste Stoffe da enthalten sein müssen und so weiter. Und muss natürlich auch ständig geprüft werden. Also das ist, also wenn wir über natürliches Mineralwasser sprechen, dann stammt das grundsätzlich immer aus quasi irgendeinem geschützten unterirdischen Vorkommen. Also ja, das ist eine Definition und muss auch quasi am Quellort abgefüllt werden und so weiter. Also da gibt es ganz starke Kriterien, natürlich biologisch einwandfrei, das ist klar, aber eben in der Praxis sehen wir dann natürliches Mineralwasser und da steht dann auch wirklich immer der Quellname dabei, das ist so ein Kriterium, der Abfüllort und die Analysewerte, also eben welche Bestandteile enthalten sind. Und da sind auch nur so sanfte Schritte erlaubt. Also das darf dann nur quasi filtriert werden und das ist ganz entscheidend, dass quasi da auch die Qualität durch den Namen hochgehalten wird, dass der Konsument halt auch weiß, um was es geht. Beim Quellwasser ist es ähnlich, aber Anforderungen an diese Mineralisierung, also die Werte, die sind ja da ein bisschen geringer. Und das Heilwasser, ja, das ist so quasi ein medizinisch relevantes Mineralwasser und hat in Deutschland sogar den Arzneimittelstatus. Das heißt, da gibt es wirklich massive Unterschiede.
Ein Heilwasser.
Mhm, ein Heilwasser.
Das ist aber ein natürliches Heilwasser. Nicht, genau. Da wird nichts hinzugefügt. Im Gegenteil, wenn das stimmt, was ich gehört habe, ist, dass die teilweise, wenn sie das abfüllen, noch Sachen entfernen müssen, die da vielleicht natürlich drinnen sein, ja, und zu hoch dosiert sein.
Genau, das ist eben da, es gibt ganz starke Richtlinien beim Heilwasser. Und dann gibt es eben dieses klassische eben Tafelwasser, Sodawasser und so weiter. Das ist dann
aber quasi, Sodawasser ist ja dazugefügt. Ne?
Also ja, ja, und beim Tafelwasser eben ist das auch, das ist eigentlich eine Mischung aus Trinkwasser und Mineralien. Das kannst du ja auch machen.
Okay.
Und dann ist es halt ein Tafelwasser. Also da kommt dann Mineralsalze dazu und CO2 und das wäre dann quasi das Künstliche. Also das sind dann diese klassischen Sodawasser, Tafelwasser. Und in der Praxis als Richtwert ist eben, dass man ganz genau aufs Etikett schaut. Beim natürlichen Mineralwasser stehen eben bestimmte Dinge oben wie Ort und Quelle und die genauen Analysewerte. Und wenn wir beim Heilwasser in Deutschland eben hinschauen, dann ist es eben wirklich spannend, weil es durchaus einen Arzneimittelstatus hat, natürlichen Ursprungs. Also und darf dann auch zum Beispiel medizinisch geprüft oder wird dann auch medizinisch geprüft und hat dann verdauungsfördernd zum Beispiel. Wir kennen natürlich Heilwasser mit höheren Mengen an Magnesium und so weiter. Ja. Und in Österreich gibt's anerkannte Heilquellen, soweit ich weiß. Das habe ich auch ein bisschen recherchiert, weil natürlich auch diese ganzen Heilwasser rund um Kurorte natürlich hier auch besondere Wasser hervorbringen aus der Erde.
Und das hat aber dann schon, wenn du sagst, verdauungsfördernd etc., an direkten Einfluss auf den Darm und aufs Mikrobiom dann. Das heißt ja, es kann mir genauso passieren, wenn ich nicht zu genau schaue und irgendein Heilwasser zu viel davon habe.
Ja, das steht ziemlich detailliert drauf. Also zum Beispiel, worauf man immer achten sollte, sind Sulfate. Weil die wirklich leicht, also da kann es wirklich sein, dass das bei Verstopfung heilsam ist, sagen wir mal so, um es allgemein auszudrücken. Und natürlich haben wir aber auch zum Beispiel, wenn wir über Reflux nachdenken, also Sodbrennen, dann gibt es alkalisierende Heilwasser und so weiter oder mit höherem Magnesium, das wäre natürlich dann auch zusätzlich für...
Ich bin jetzt baff, weil ich immer gedacht, wir reden über Wasser, wie wir in Kärnten sagen, und das kommt aus der Pippen, aus der Leitung, die drei auf, und die Sache ist erledigt. Ja. Aber eigentlich sind wir ja wirklich glücklich, das merkst du, wenn du dann unterwegs bist. Ja, weil teilweise machen sie ja das Wasser aus Salzwasser und ich weiß nicht, von wo sie es gewinnen und wie viel Chlor und wie viel Chemikalien da überall drin sein, damit das überhaupt verwendet werden kann. Das heißt, dieses Heilwasser hat medizinische Wirkung oder ist medizinisch anerkannt. Dann das Tafelwasser ist halt eine bessere Qualität und das Quellwasser ist halt eine natürliche Quelle. Und beides kann es mit Kohlensäure und ohne Kohlensäure geben. Genau. Natürlich.
Aber da gibt's
und das Sodawasser ist rein künstlich.
Ja genau, also das Sodawasser, das ist dann wirklich zugesetzt. Kennen wir ja auch teilweise, da gibt es im Gasthaus die Zapfhähne, ja. Wo eigentlich ja nur der Wasseranschluss ja. Ist und dann wird halt quasi CO2 zugesetzt. Aber grundsätzlich ja, ich glaube, in Österreich ist Leitungswasser grundsätzlich von extrem hoher Qualität. Also wenn wir über EU-Richtlinien schauen, dann sind die generell ja streng, also vor allem was chemische und mikrobiologische Grenzwerte betrifft. Und das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Aber da geht es uns wirklich gut. Also auch sehr geprüft wird.
Ich habe eine ganz blöde Frage, die eigentlich mich betrifft. Ich weiß gar nicht, ob es so blöd ist. Aber das Wasser ist für mich irgendwie klar, dass ich es eigentlich fast nur in Österreich aus der Leitung trinke. Auch nicht in jeder Stadt, wenn ich ehrlich bin. Kaum bin ich unterwegs, mache ich das nicht. Und in manchen Ländern überlege ich mir dann oft, ob ich zum Zähneputzen, orales Mikrobiom, das Wasser dort verwenden soll.
Ja, das ist clever. Also ich meine, wenn wir wissen, dass das Wasser aus den Wasserhähnen stark chloriert ist zum Beispiel, dann wäre es dienlich, damit nicht zu viel auch das orale Mikrobiom zu stören sozusagen. Also ich meine, das ist natürlich, da kann jetzt jemand sagen, ja, aber das ist ja minimal und das, aber es ist natürlich, die Dosis macht das Gift und wir kennen die vielen Stressoren, also über Mundwasser, über Zahnpaste, über Rauchen, Alkohol und dann kommt halt noch auch ein quasi stark bearbeitetes Wasser aus dem Hahn, dann ja, kann man darüber auch nachdenken, ob unsere guten Bakterien im Mundraum da so viel Freude damit haben.
Okay. Frage noch zum Timing. In der Früh tun sich manche schwer, viel zu trinken. Also Timing und Menge vielleicht ist eine Frage, weil ich habe schon gehört, ich muss über 3 Liter am Tag trinken. Wenn ich wirklich viel Bewegung mache und im Sommer komme ich locker, wenn nicht sogar auf mehr. Teilweise, vielleicht ist es das Alter, habe ich ein Thema, wenn ich am Abend noch einmal 1-2 Liter Flüssigkeit trinke, dass es dann doch sein kann, dass ich in der Nacht, bevor ich will, die Reise antreten muss. Gibt es da irgendein Timing, wo du sagst, naja gut, in den Tag solltest du schon gut mit Flüssigkeitszufuhr starten oder ist das eigentlich... egal, weil ich habe mal gehört, wenn du Durst hast, dann ist schon zu spät.
Ja, genau. Also das kann man schon sagen. Und zur Menge, das ist auch wesentlich. Das muss sich jeder selber ein bisschen ausrechnen. Das sind so zwischen 25 und 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist bei einem 70-Kilo-Menschen ja zwischen 1,8 und 2,5 Liter. Das ist ja gar nicht so wenig. Das heißt, das ist ja ideal. Ja, also das ist für viele schon eine Herausforderung.
Ja.
Und zum Timing, also natürlich in der Früh, wie gesagt, wir haben dann im Idealfall 8 Stunden geschlafen und vielleicht auch ein bisschen geschwitzt. Also wir schwitzen immer, wir verlieren immer
Ja.
Flüssigkeit über die Nacht. Das heißt, direkt nach dem Aufstehen wären eigentlich bis zu 500 Milliliter schon relativ dienlich. Das heißt, das ist ein wesentliches Zeitfenster, da am Vormittag schon mal wirklich sich gut zu rehydrieren. Das heißt,
Omnipower 250, AG1, ja,
ja,
also
schau,
da bekommt er schon was, ja, die
da
werden
kommt man
aktiviert.
schon. Genau, und wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ja, ich nehme in der Früh meine Probiotika zu mir und rühre das in Wasser ein, dann kann ich das natürlich auch strecken, weil umso gestreckter, umso weniger merkt man dann natürlich auch diese Matrix rundherum. Und dann natürlich, ja, da gibt es oft, gerade was den Schlafrhythmus betrifft, ganz spannende Diskussionen, auch für Athleten. Da gab es mal eine Studie, wo man sich angesehen hat, was ist wichtiger, wenn du am Abend trainierst und dann versuchst auch dich ausreichend wieder mit Flüssigkeit zu versorgen und mit der Gefahr, dass du dann in der Nacht aber aufstehen musst, deinen Schlaf unterbrichst, weil du auf die Toilette musst. Oder ob es gescheiter ist, dass du eher das Durchschlafen forcierst und eben nicht so gut rehydrierst nach dem Abendtraining. Und da ist man drauf gekommen, Schlafen schlägt die Rehydration. Das heißt, wenn man durchschlafen würde, wäre es eigentlich ideal. Insofern sollte man auch als Nicht-Athlet eher so timen, dass man am Abend nicht zu große Mengen trinkt, dass man dann in der Nacht aufstehen muss und auf die Toilette geht.
Aber es hat nicht den Einfluss, wenn ich jetzt sage, es ist schon kalt oder trocken, wenn ich heiz, dass ich dann in der Nacht oft mit einem trockenen Mund aufwach auch. Das heißt, ich habe zu wenig getrunken? Nein.
Ja, es kann auch sein, dass du einfach mehr schwitzt, mehr auch transdermalen Flüssigkeitsverlust über die Haut hast und so weiter. Das sind ja alles Faktoren, die man bedenken muss. Und natürlich, zusätzlich heizen wir dann im Winter unsere Räume. Die geheizte Luft ist manchmal dann auch einfach trockener. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, hat meine
Ja.
Mama immer so komische Sachen auf die Heizung gehängt. Das waren so,
Feuchtigkeit, ne?
ja, das waren so Gefäße, mehr oder weniger, wo Flüssigkeit drinnen war. Irgendwie ist das aus der Mode gekommen, oder? Also vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, ob das noch jemand kennt. Also in den 80ern war das durchaus in jedem Haushalt quasi oft einmal zu finden. Die Mama hat auch im Winter gern mal irgendwelche nassen Handtücher auf die Heizung gelegt.
Ja.
Sehe
Aber
ich
es
jetzt
gibt
eigentlich
jetzt da
nicht.
schon so Geräte, die befeuchten und so weiter. Also
Genau, das ist
das
halt dann
gibt es
Next Level.
definitiv. Aber man sollte einfach schauen, dass auch eine gewisse Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit auch vorhanden ist. Ja?
Naja,
Und
wir
dann
wissen ja vor
Wasser.
allem, naja, Entschuldigung, dass ich da noch
Ja,
reingrätsche, aber wir
ja.
wissen ja vor allem, dass zu stark geheizte Schlafzimmer auch für die Schlafqualität gar nicht gut sind.
Ja.
Das heißt, das hat ja einen doppelt positiven Effekt eigentlich. Und da gibt es ja richtige Schlafgurus, wenn wir jetzt wieder an diese Biohacking und also in die Szene denken, die versuchen ja wirklich Schlaf total zu priorisieren, weil es eben so einen starken regenerativen Effekt hat, weil wir
Ist
so gut erholen im Schlaf und den Körper auch quasi zur unterstützt und damit ideal unterstützen. Kennen wir auch, wenn wir krank sind, das Idealste ist Schlafen.
ja, ist ja auch lustig, weil früher hat es ja geheißen, Zimmertemperatur. Ja, nur das war früher irgendwo 16, 17 Grad. Und jetzt haben wir 22, 23 Grad, ja. Also das wissen wir auch, dass wir einfach viel besser schlafen, wenn es kühl ist. Das ist für mich schon klar. In der Früh was trinken, ja. Kaffee zahlt ja, außer die Studien haben sich geändert, nicht wirklich ein, dass ich sage, es ist gut, sondern es entzieht ja den Körper Flüssigkeit. Oder ist das auch nur so ein...
Ja, da gibt es auch, also da sind die Meinungen ja sehr, sehr unterschiedlich. Einerseits natürlich, wenn wir über Cortisolachsen sprechen, soll man vielleicht nicht gleich mit dem Kaffee starten. dann geht es ganz stark natürlich auch um die Qualität des Kaffees und so weiter. Aber was schon, wenn wir, ich trinke auch gerne einen Kaffee am Morgen, aber als erstes sollte grundsätzlich Wasser drankommen und dann erst der Kaffee. Das wäre ideal, weil natürlich da auch die Flüssigkeit primär über eine Menge arbeiten muss. Das heißt eben diese 300 bis 500 Milliliter. Und wenn ich jetzt einen Espresso trinke, dann ja, zahlt das nicht wirklich viel ein. Und natürlich, wenn wir auch drüber denken, über unsere Magengesundheit, Reflux und so weiter, wer empfindlich ist, der soll den Kaffee natürlich auch lieber nicht nüchtern zu sich nehmen, erst ein bisschen eben vielleicht auch beginnen zu frühstücken. Da sind ja auch die Menschen mittlerweile sehr oder werden immer empfindlicher und schauen da auch drauf. Für Darm und Darmmikrobiom, ja, Kaffee einerseits fördert natürlich die Motilität, also für manche ist das ideal, weil dann kommt der Darm in Gang. Und man kann dann auch in der Früh mal auf die Toilette gehen. Und für manche ist es aber auch too much, also zu viel, zu schnell. Und bei Reizdarm oder Empfindlichkeiten muss man da eben auch vorsichtiger sein. Und wenn wir so an Reizdarmpatienten denken oder auch an Histaminthemen, dann sind so helle Röstungen sind meistens saurer. Das heißt, die dunklen Röstungen und zum Beispiel wie im Espresso sind meistens bekömmlicher.
Okay,
also das ist auch spannend.
Ja,
eigentlich der Espresso ist eigentlich sehr, sehr gut bekömmlich. Und wenn wir Probiotika am Morgen nehmen, was ja durchaus Sinn machen würde, dann bitte nicht in heiße Flüssigkeit, das mögen sie nämlich gar nicht.
Ja.
Und das ist eh klar. Da kann ich natürlich aber dann auch schon die Menge der Flüssigkeit ein bisschen in meine Bilanz hineinspielen.
Apropos heiß. Uns wurde immer gesagt, auch wenn wir in der größten Hitze gespielt haben, kein eiskaltes Getränk.
Ja.
Wie siehst du das jetzt in der Früh? Ich lasse mir halt gerne ein kaltes, im Mokka abgestandenes Wasser oder lauwarmes Wasser. Ich lasse das einmal kalt durchlaufen. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass man das was tut, aber es hat immer geheißen, was steht da, Eiswürfeln rein und alles Mögliche, wenn es extrem heiß ist, das brauche ich auch nicht, ja. Und ich trinke relativ schnell. Ja, also für mich ist ein halber Liter Schluck.
Naja, also ich meine, zu kalt, also eiskalt, ist natürlich oft eher so, wie soll ich sagen, so schockt das System ein bisschen.
Schon,
also
oder?
Das kann dann auch, also wenn es wirklich eisig ist, das kann dann auch zu Magenkrämpfen oder Seitenstechen führen. Aber okay. Grundsätzlich muss man schon sagen, also so zwischen 8 und 15 Grad wäre eigentlich angenehm. Das ist auch angenehm zu trinken, man trinkt dadurch mehr und das ist gerade in der Hitze ein Vorteil. Andererseits, wir haben auch eine quasi, also wir müssen ja auch immer an die Magenentleerung denken, also wie schnell die Transitzeit ist und die wird primär eben von der Osmolarität, also der Teilchenkonzentration von so Sportgetränken gesteuert und nicht oder nur sekundär von der Temperatur. Also das ist auch oft so ein bisschen ein Trugschluss.
Okay.
Und ja, für die Normalos, also hier auch, also für den Magen und auch für den Kreislauf, ist eben nicht zu kalt, also nicht eiskalt, aber das ist.
Aber zu kalt kriegst du ja eh fast nicht raus aus genau, einem normalen Wasserpipen.
Also,
ja. Und so amerikanisch müssen wir nicht trinken, oder wo die Hälfte Eis drin ist. Nein, das braucht man
nicht. Nicht ideal.
Okay. Andere Flüssigkeiten, wenn es nur um Hydration geht. Jetzt komme ich wieder dazu. Ist ja eigentlich ein Bier, wenn der Alkohol nicht wäre, gar nicht so schlecht, oder? Würde das auch einzählen auf Flüssigkeitszufuhr?
Nein, du ohne Alkohol?
Ohne Alkohol? Also alkoholfreies Bier?
Ja, alkoholfreies Bier eher als alkoholisches, auch wenn der Alkoholgehalt ja natürlich sehr minimal ist. Aber also grundsätzlich als Sportgetränk hat Bier mit Alkohol einmal nichts verloren. Also das halte ich, und da bin ich relativ streng, weil Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Ethanol hemmt zum Beispiel auch die Vasopressin, also zum Beispiel auch Vasopressin. Man pinkelt einfach mehr, also man transportiert schneller wieder ab und so weiter.
Gut, das heißt, für Dopingkontrollen, habe ich mal gemerkt. Ja. Da kriegst du Bier in Hülle und Fülle.
Ja, genau. Und es ist auch so, wenn mehr als 4% Volumens, also Alkoholvolumensprozent enthalten sind, verschlechtert sich die Flüssigkeitsretention spürbar. Das heißt, alkoholfreies Bier hydriert ähnlich wie Wasser, ist aber meistens ein bisschen natriumärmer. Das heißt, da ist auch schon vielleicht dieses Elektrolyt, wir haben ja früher mal gesagt, das Iso-Bier, oder, ist so ein ideales Iso-Getränk, weil es so Elektrolyte enthält. Also in den meisten Fällen eher nicht. Also
nicht und schon der gar Fall. Nicht mit okay. Alkohol. Okay, also das habe ich eher aber gedacht, dass man, das Alkoholfreie auch nicht immer, aber es gibt welche, die ganz gut schmecken. Ja, das stimmt auch. Aber jetzt, wenn wir andere Flüssigkeiten nehmen, wäre noch der Tee da, nehme ich an, aber nicht der Eistee bitte, weil da ist ja mehr Zucker drin als sonst was. Oder Fruchtsäfte, auch obig gespritzt etc., du schüttelst den Kopf. Ne?
Also zum Hydrieren eigentlich nicht, das ist dann eher fast wie Nahrung zu bedenken, also aus ernährungsmedizinischer Sicht, auch wenn es flüssig ist, es ist hochkalorisch, die meisten Menschen haben es dann in ihrer Energiebilanz gar nicht berechnet und trinken dann über den Tagesverlauf vielleicht nochmal 500, 600, 700 Kilokalorien einfach so nebenbei. Wenn sie Alkohol trinken, kommt ein Vielfaches hinzu, weil Alkohol einfach eine hohe Kaloriedichte hat. Okay. Ist halt natürlich auch zuckerreich. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich quasi habe das wirklich auch im Kopf, dass es so ist und dann versuche ich vielleicht auch über... Ich kaufe mir zum Beispiel jetzt im Winter wirklich gern so Direktsäfte. Ich habe da eine Quelle, die machen ganz tolle, so Aronia, Direktsaft oder Sanddorn, solche Dinge. Ja. Aber das ist für mich mehr oder weniger wie Medizin. Also das setze ich ganz gezielt ein. Das schmeckt auch nicht so, dass man da literweise davon trinken mag. Man muss es auch verdünnen, weil gerade diese sekundären Pflanzenstoffe in den Beeren, die haben ja einen sehr intensiven Geschmack und sind ja nicht süß. Das heißt, da geht es eher wirklich auch um die antioxidative Kapazität und diese vielen freien Radikale, um diese vielen freien Radikale im Winter auch ein bisschen besser abzupuffern. Aber das sind für mich dann so Sonderstati, die man individuell bedenken muss. Aber die Softdrinks...
Aber dann haben wir die Basis, ist doch wieder Wasser mit ein paar Elektrolyten, oder? Das sollte so ein Soda-Zitron oder was, was ich gern trinke, wenn mir irgendwas Wasser außersteht. Vielleicht auch nicht ganz ideal, aber auch nicht wirklich schädlich.
Ja, doch. Oder? Also doch. Also Zitronensaft an und für sich, wenn er frisch gepresst ist und jetzt nicht aus einem Konzentrat, macht das durchaus Sinn. Gerade auch im Winter eben die Zitronen und die Zitrusfrüchte hohe antioxidative Kapazität. Kann man drüber nachdenken.
Muss also immer frisch gepresst sein? Wirklich?
So gut wie möglich. Natürlich die guten Dinge, alles was haltbar gemacht wird, wird natürlich auch künstlich bearbeitet. Und alles, was künstlich bearbeitet wird, mag unser Mikrobiom, wenn wir jetzt wieder den Kreis schließen und aufs Mikrobiom zurückkommen, nicht so gerne. Okay. Das ist umso weniger. Und natürlich die guten Dinge, die fallen auch meistens dann raus. Also die dann die Kapazität hätten, Gesundheit zu fördern, Vitamin C und so weiter.
Okay. Darmbeschwerden, wenn man zu viel trinkt, wenn das so zum Blubbern anfängt, ist das einfach nur kurzfristig, was du manchmal denkst, jetzt habe ich zu viel getrunken. Hat das irgendeine Auswirkung auf meine Bakterien? Nehme ich an nicht, oder?
Nein, also ich meine, kommt immer darauf an, was du trinkst, wenn du literweise Bier oder Alkohol trinkst, dann nicht. Aber nein, also das ist eher dann auch so ein bisschen ein Transportmechanismus, den man hört, also Motilität, vielleicht auch ein bisschen eingeschlossene Luft. Also viele Menschen verschlucken auch gerne viel Luft, wenn sie schnell trinken. Und natürlich auch diese CO2-zugesetzten, also wir kennen diese Kartuschen aus diesen ganzen Streams, wo man die Kartuschen wirklich hat und zu Hause Wasser mit CO2 versetzen kann und das sehr schnell trinkt, dann führt das auch bei vielen eben zu ein paar merklichen Veränderungen im Darm. Und für unsere Bakterien, ist natürlich das Wasser mit ein paar Elektrolyten das dienlichste. Und wenn wir über Probiotika nochmal nachdenken wollen, die wir natürlich im Wasser auch rehydrieren, dann ist Wasser eigentlich ideal.
Und da kann ich, das hast du nicht mehr angesprochen, da kann ich ruhig mehr als die 250 nehmen, wenn ich sage, jetzt ich nehme meine Probiotika in der Früh, nehme einen halben Liter und trinke mit dem.
Genau.
Das macht keinen Unterschied, okay. Eine Frage, die ich noch habe, weil ich glaube, dass wir kalkhaltiges Wasser haben. Ja. Mhm. Dann hat uns einer mal dieses Granda empfohlen, habe ich gesagt, ich rede normal nicht mit meinem Wasser und ich weiß auch nicht, ob das jetzt besser geworden ist, weil ich habe es dann gemessen. Da habe ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt, wenn ich ehrlich bin. Und dann hast du einen Kalkenthärter genommen. Ja. Also Die Frage ist, ist der Unterschied zwischen hartem und weichem Wasser, kalkhaltigem Wasser, oder ist das bei uns auch mit den Grenzwerten so gering, dass wenn das Wasser so, du merkst ja das, dass das so Flecken macht, ne? Das kalkhaltige,
ja, also
dass das nicht so dramatisch ist.
Gesundheitlich ist es angeblich unbedenklich. Mir ist da jetzt auch nichts anderes bekannt, aber man möge mich eines Besseren belehren. Mhm. Wir werden ja sicher auch vielleicht mal ein paar Profis in dem Bereich einladen. Ich bin es ja nicht. Aber was heißt kalkhaltiges Wasser per se? Es ist quasi bei uns so dieses harte Wasser. Und so wie du sagst, man muss viel mehr putzen. Es ist super lästig. Und jetzt kann ich sagen, bei mir oben am Berg ist überhaupt kein Kalk scheinbar im Wasser enthalten, weil ich habe einen Wasserkocher, den habe ich jetzt seit 5 Jahren, den musste ich ja noch nie entkalken. In Villach unten teilweise, also zum Beispiel schon, gegen Glaskron, ne? Da kannst du alle 3 Monate wirklich massiv entkalken. Das heißt, da gibt es auch, das will ich damit sagen, geografisch enorme Unterschiede. Und dieser höhere Gehalt an Calcium und Magnesium, also die Carbonate, die härten das Ganze. Und dieser weiße Belag, den wir dann Kalk nennen, der ist eher dann so ein ästhetischer und auch, bitte dran denken, technisches Problem für Geräte. Also wir denken da an die Spülmaschinen und Geschirrspüler, aber grundsätzlich nicht toxisch. Und gesundheitlich ist es eigentlich teilweise, ja, der Gehalt an Calcium, Magnesium ist grundsätzlich dienlich, also ist auch nicht schlecht. Aber zum Beispiel bei Nierensteinen muss man ein bisschen vermehrt drauf achten. Also da gibt es auch wieder ganz individuelle Fälle. Und das Ganderwasser, ja, das zählt ja meines Wissens auch ein bisschen so zu diesem belebten oder aktivierten Wasser, das beschwungen wird, ohne dass sich aber eigentlich die chemische Zusammensetzung verändert. Also okay. Und hier gibt es aber, soweit ich weiß, und wie gesagt, man möge mich eines Besseren belehren, keine belastbaren Studien.
Das ist aber da, das wäre schon spannend, dass man zu den Themen da
absolut,
belebtes Wasser, also Heilwasser, wenn die wirklich medizinische Wirkung haben oder unter Arzneimittel fallen in Deutschland, wäre schon interessant, was man, wenn man schon dann Wasser kauft oder trinkt, warum man nicht sowas nimmt. Die Frage ist, ja, für was?
Genau, die gibt es aber bei uns auch. Ich kenne das so eins aus Slowenien. Das ist, glaube ich, in so einer grünen Flasche. Das schmeckt auch wirklich anders. Also da ist der Magnesiumgehalt höher, okay, und so weiter. Also das,
die Thalheimer ist auch ein Heilwasser.
Ja, genau. Thalheimer zum Beispiel, Graz. Also quasi um die Ecke, die haben einen hohen Lithiumgehalt. Das wäre zum Beispiel was, über das wir uns gerne auch mal unterhalten können, weil da gibt es ja mittlerweile...
Für die Batterien, oder?
Sehr spannende Diskussion, ja genau, für die Batterien im Kopf. Genau, also da gibt es eine wunderbare Evidenz, vielleicht sollten wir das aufgreifen, aber für heute ist es, würde es den Rahmen sprengen.
Einen Tipp möchte ich noch haben, jetzt weniger für mich, aber für Sportler. Was wäre da die Regel? Oder ist das sehr, sehr individuell? Weil uns haben sie immer gesagt, ja, heute ist extrem heiß, dann ist schon der Physio gekommen, du musst trinken, 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 musst davor aufs WC gehen noch, weil das kannst du gar nicht am Platz dann alles zu dir nehmen. Ist das noch so? Gibt es da Tipps? Wie viel muss ich vorher trinken? Was soll ich während dem Wettkampf, hat es dann geheißen, bitte nicht zu viel von den Elektrolyten, immer wieder Wasser dazu. Du siehst da, dass die meisten, zumindest Tennisspieler, haben zwar Getränke draußen, ich nehme an, das eine ist Wasser, das andere ist eigens für Sie abgestimmte Elektrolytgetränke. Aber gibt es da irgendeine Regel oder ist das wirklich nur individuell?
Es ist individuell. In Ausdauersportarten im High-Performance-Bereich misst man das auch. Das heißt, du misst wirklich, was ist deine durchschnittliche, dein durchschnittlicher Schweißverlust bei der und der Temperatur. Das ist ganz entscheidend, weil wir haben extrem viele Hitzerennen, wenn wir an Triathlon denken, Hawaii und so weiter. Das heißt, da macht das wirklich, das ist ein Gamechanger.
Das
heißt,
und das misst du. Aber das kannst du natürlich auch messen, weil du deine Radzeit, deine Laufzeit, ich tue mir relativ schwer, weil die meisten haben bei 5,5 im dritten einen anderen Schweißverbrauch als bei 3,0 im ersten.
Ja, ne? Ja, aber es wäre schon mal spannend, auch so quasi das zu messen, indem man sich einfach abwiegt. Das ist ja quasi das Einfachste. Man wiegt sich vor der Belastung und nach der Belastung, zieht das, also dann hast du quasi einen Unterschied und dann weißt du, was du getrunken hast, das musst du halt notieren und dann kommt eine, dann ist das eine klassische Bilanz und dann weißt du auch quasi, wie viel du verschwitzt hast sozusagen.
Oh, spannend.
Und dann, für die, die es ganz genau wissen wollen, die haben die Möglichkeit über Messsysteme, da werden zum Beispiel so Sticker, Dots auf die Haut geklebt, die schickt man nach dem Training ins Labor und dann weiß man auch ganz genau, wie viel Magnesium schwitzt man und so weiter, weil das kann natürlich auch entscheidend sein, weil wir sprechen in der Wissenschaft da gerne von den sogenannten Salty Sweater, also die, die halt extrem viel Natrium zum Beispiel schwitzen. Dann gibt es aber welche, die schwitzen mehr von anderen Elektrolyten und das kann man natürlich dann ganz genau messen und abstimmen und kann auch entscheidend sein für den Erfolg oder Misserfolg.
Und kann auch sein, dass es Krämpfe fördert, wenn ich zu wenig von irgendwelchen Sachen habe.
Also ganz sicher sogar.
Oft sagen wir, es ist die Psyche, die auch einen Krampf auslösen kann. Da auch, ist es ja. Die Physis. Ja.
Physis Ermüdung ganz stark. Ja. Also da spielen unterschiedliche Faktoren hinein. Aber immer dran denken, nicht nur Magnesium ist für Muskelkrämpfe zuständig.
Okay.
Das ist so, dass mit dem schließe ich immer gern ab, solche Diskussionen, weil ich höre immer noch, ja, die Oma hat Wadenkrämpfe des Nächtens, geht dann zur Apotheke und die Apotheke empfiehlt vielleicht irgendein klassisches Magnesiumprodukt und das alleine ist zu wenig. Und ja, auch trinken muss man üben im Sport. Okay. Das heißt, auch hier muss man natürlich ganz sich auseinandersetzen.
Trinken muss man üben können, viele falsch verstehen. Das heißt nicht Mallorca mit den Freunden auf dem Ballermann. Ja. Aber du kannst noch nicht schließen, weil du kannst es nicht so hinwerfen, einfach sagen, Magnesium reicht nicht. Was soll die Oma in der Apotheke dann für die Wadenkrämpfe nehmen?
Also im Idealfall sind es natürlich alle Elektrolyte, die in unterschiedlicher Gewichtung enthalten sind. Das heißt ein Elektrolytgetränk. Und nicht nur rein, dass auf Magnesium aufgebaut ist. Ganz viele haben schon Magnesium-Kalium-Verbindungen. Also das gibt es mittlerweile ganz viel. Und eben, dass man sagt, man hätte gern ein Elektrolyt, eine Elektrolytlösung. Das ist entscheidend. Weil gegen Krampfneigung alleine zu wenig. Wenn wir nur über Magnesium denken. Und natürlich kann man da auch ein bisschen experimentieren. Und ganz viele sagen auch, ja, wenn ich Magnesium nehme, dann habe ich keine Krämpfe. Und dann hat es funktioniert.
Na bitte.
Wer heilt, hat recht.
Dann sage ich mal danke. Ich bin schon ganz nervös und vor Vorfreude auf die Batteriensendung mit Lithium. Ich kann mir noch relativ wenig vorstellen, aber du hast ja sicher schon Studien gelesen, ne?
Ja, auch hinsichtlich des Mikrobioms. Also da gibt es Evidenz in alle Richtungen, aber vor allem in der Alzheimer-Prävention. Das ist jetzt vielleicht nichts, was man als Sportler im ersten Schritt mal am Radar hat, aber ich denke, ganz viele Zuhörer wird es trotzdem interessieren, weil das natürlich auch etwas ist, neurodegenerative Erkrankungen, Neuroinflammation und eben also die Entstehung von solchen Krankheitsbildern wie Demenz oder Alzheimer immer mehr zunimmt und sehr viele natürlich auch Eltern haben oder Großeltern, die das betrifft und wo man doch auch über quasi ein Supplement in Mikrodosierung wie Lithium scheinbar einen enormen Effekt im positiven Sinn erzielen kann. Darüber werden wir reden.
Das klingt einmal sehr gut. Also dann werde ich dort noch mehr lernen, weil bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, und ich weiß nicht, ob es da mehr so geht, also Leute, die im Fach sind oder vom Fach, werden das schon gekannt haben, die Effekte, die du sagst. Für mich hat Lithium immer wieder in den News taucht das mit den Batterien in Zusammenhang auf. Ja.
Und natürlich hochtoxisch und ganz gefährlich und so, da gibt es ja wir müssen auch über die Dosierung sprechen. Also insofern, wir haben ein neues Gesprächsthema. Danke, Alex, für deine Zeit. Ich hoffe, für den einen oder anderen was dabei. Also liken, abonnieren und gerne kommentieren, wenn ihr mich auch bezüglich aktivierten Wassers eines Besseren belehrt, was die Studienlage betrifft. Tschüss.
Ciao.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.